Recht herzlichen Dank für die wunderbare Einführung. Meine erste Aktion der Kommunikation haben Sie schon bemerkt. Ich habe versucht, wirklich jeden, der gekommen ist, zu begrüßen. Natürlich saß ich ganz zum Schluss dann hier am Rande. Also die, die jetzt noch nicht von mir begrüßt worden sind, bekommen jetzt eine persönliche Begrüßung, weil es wirklich darum geht, dass wir miteinander kommunizieren. Wir alle haben so eine tiefe Sehnsucht danach, dass wir verstanden werden, dass uns jemand versteht. Und wir mühen uns auch, uns verständlich zu machen. Manchmal über Jahre versuchen wir doch etwas verständlich zu machen und wünschen uns doch so sehr, dass das Gegenüber das versteht. Und dann ist es auch so, dass wir selbst etwas verstehen möchten. Wir möchten also etwas empfangen, Ideen, Erkenntnisse. Und diese ganzen Fähigkeiten, die bei uns aktiv sind, kann man zusammenfassen in dem Wort Kommunikation. Und da Sie jetzt alle so zumindest nicken oder lächeln oder offen schauen, gehe ich davon aus, dass Sie mich alle auch akustisch gut verstehen. Ist das so? Weil wir können das auch höher regeln, einfach den Pegel sozusagen. Es ist gut. Schön. Und die Sprachgeschwindigkeit, wie sieht es damit aus? Ist gut? Schön. Denn für Sie ist es ja nicht die Heimatsprache, dieses Deutsch, was ich spreche. Doch ich denke, dass wir alle hier in dem Raum doch eine gemeinsame Sprache haben. Vielleicht bezeichnen Sie das als die Sprache des Herzens. Vielleicht sagen Sie aber auch, es ist Ehrlichkeit. Die kann ich nicht verstecken. Da kann ich nicht irgendwie so tun, als ob. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit ist eine Grundlage der Kommunikation. Und vielleicht sagen Sie auch, es ist schön, wenn mir jemand in die Augen schaut, dann weiß ich, dass dieserjenige mir wohlgesonnen ist. Er bringt mir Respekt entgegen, Wertschätzung. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Alle diese Dinge, die ich genannt habe, Wohlwollen, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, die haben einen größeren Überbegriff, wo sie alle herkommen. Die haben eine Quelle, Respekt, Achtung, dem anderen zuhören, ihm Raum geben, selbst einmal zurücktreten. Die haben eine Quelle und diese Quelle hat ein wunderschönes deutsches Wort. Sie alle kennen. Es ist Liebe. Und ich gehe so weit zu sagen, Kommunikation, wenn es Kommunikation ist, enthält immer Liebe. Wenn Sie völlig ohne Liebe kommunizieren, zum Beispiel sich sehr scharf ärgern und das jemandem sagen oder solch eine E-Mail verfassen, werden Sie merken, dass die Kommunikation entweder abgebrochen wird oder aber auf einen Kampf hinausläuft. Wenn Sie es schaffen, irgendetwas Wohlwollendes, Liebevolles, Verbindendes, irgendetwas und sei es ein kleines Teilchen davon, in Ihre Kommunikation mit einzubeziehen, werden Sie sehen, dass sich diese Kommunikation fortsetzt. Und jetzt merken Sie, dass meine drei Begriffe effektiv, heilsam, göttlich einen ganz klaren Zusammenhang haben. Effektiv heißt ohne Missverständnisse, geradlinig, aufrichtig. Das ist effektiv. Ich muss es nicht 20 Mal sagen oder 10 Jahre versuchen. Es ist effektiv. Und wenn es effektiv ist, kommt das Heilsam eigentlich gleich auf dem Fuße dazu. Dann hat es auch einen Sinn. Dann bewegt sich dadurch etwas. Es klärt sich etwas. Es löst sich etwas. Es entsteht Frieden oder Motivation oder mehr Mut, etwas zu tun. Und diese letzte Anknüpfung, göttlich, die fällt den Menschen heutzutage ziemlich schwer. Es scheint fast so, als sei das Göttliche derartig entfernt oder überhaupt gar nicht mehr anwesend, dass ich das Wort schon manchmal gar nicht in den Mund nehmen darf. Obwohl wir alle in einer Schöpfung leben und das auch wissen. Und wir wissen auch, dass diese Schöpfung vom Menschen nicht erschaffen werden kann. Der Mensch kann Leben nicht erschaffen. Und deswegen habe ich gedacht, es nutzt alles nichts. Wir sollten uns so groß machen, uns so öffnen, dass wir sagen können, meine Kommunikation, mein Sprechen, mein Fühlen, mein Handeln ist göttlich. Es enthält Liebe. Ich möchte Sie mal mitnehmen auf eine Reise. Ein wenig weit weg, ganz aus der Schweiz raus, aber in die Berge, insofern doch in gewohnte Sphären. Denn bei Reisen ist es so, dass wir oft von vornherein auf Kommunikation eingestellt sind. Wir reisen, weil wir Neues kennenlernen wollen. Wir sind von vornherein empfänglich. Wir haben keine Vorurteile, sondern möchten das Fremde verstehen lernen, daran teilhaben, uns einbringen. Und deswegen dachte ich, eine Reise passt hier gut her, denn Sie alle reisen sicherlich auch ab und zu. Und wenn es hierher ist, eine oder anderthalb Stunden mit dem Zug zu diesem Vortrag. Sie tun das, weil Sie dachten, da bekomme ich etwas. Sie sind motiviert. Jetzt reisen wir mal ganz nach Osten. Sehr weit nach Osten, da kommt irgendwann dann Russland und dann sind wir in Moskau, das ist schon sehr weit weg. Da ist wahrscheinlich jetzt Winter und es ist eisekalt. Dann steigen wir da mal um in den Zug und haben jetzt mal ganz viel Zeit und fahren 3 Tage lang mit dem Zug. Wir fahren da einfach, wir haben keine To-Do-Liste, was wir alles abarbeiten müssen. Wir haben mal kein Handy dabei, wo wir ständig sagen müssen, ich bin dort und dort und ich bin dort und dort. Sondern wir lassen uns mal von diesem Zug tragen. Es wird schon recht sein. Auch Vertrauen ist eine Eigenschaft aus der Quelle der Liebe. Und so bin ich mal gereist, 3 Tage von Moskau weg, nach Sibirien. Dort, wo es wenig Menschen und viel Landschaft, viel Raum gibt. Unglaublich viel Platz. Die Schöpfung pur. Ganz selten mal Industrie, ganz selten mal eine Stadt. Da können Sie 6 Stunden Zug fahren und haben zwischendurch 2 Dörfer passiert und nicht eine einzige Stadt. Und in diesem Sibirien war ich zu Gast, weil ein Künstler fand, er müsse mir seine Heimat zeigen. Ohne Kenntnis dieser Heimat würde mein Leben nicht vollgültig sein. Auch das schon eine wunderbare Einladung, zu sagen, ich gebe dir was, ich schenke dir was. Natürlich war es auch von mir eine Mutfrage zu sagen, ich fahre damit, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Und als ich nun in diesem Sibirien war, passierte gar nichts. Es wurde Tee getrunken, es wurde erzählt von früher oder über die Natur, Erlebnisse, Erfahrungen, tagelang ging das so. Und als Europäer will man ja immer etwas schaffen, ja, etwas tun, etwas erleben, etwas abhaken können. Ich habe das gesehen und ich habe das gesehen. Und ich muss zugeben, dass ich etwas ungeduldig war. Und bei einem Teetrinken kam das Gespräch darauf, doch einen bestimmten Berg doch mal besteigen zu können. Und tatsächlich, kaum kam das Gespräch drauf, sagte ich, ja, auf jeden Fall steige ich auf diesen Berg. Endlich passiert was. Und ich bemerkte nicht, dass niemand in der Runde mitkommen wollte. Hätte mir auffallen können, dass das jetzt vielleicht irgendetwas an dieser Bergbesteigung nicht so ganz gewöhnlich ist. Und es fand sich noch ein zweiter Kompagnon und wir gingen zu dritt auf diesen Berg. Ich wusste schon, das kann lange dauern. Man läuft und läuft, Kilometer und Kilometer, 20 Kilometer vielleicht. Noch mehr für eine Strecke und die dann auch am Abend wieder zurück. Und wir stiegen langsam auf diesen Berg, durch Brennnesseln durch und weiter und wir stiegen. Und es wurde nicht gesprochen. Mir wurde nicht gesagt, wie lange das noch gehen soll. Mir wurde nicht gesagt, wann es denn auch mal einen Schluck Wasser gibt. Alles war für meine beiden Begleiter ideal. Sie waren in Bewegung. Ihre Kommunikation mit der Schöpfung funktionierte. Sie waren wie integriert in die Natur. Als würden sie sich wirklich von Luft und Liebe ernähren. Und ich hatte mit allerlei zu kämpfen. Die Brennnesseln, fand ich, könnten mich pieken. Wenn ich nichts trinke, fand ich, könnte ich Durst haben und so weiter. Und ich legte eins nach dem anderen ab, je höher wir kamen. Als wir ganz oben waren, blieben sie stehen und schauten mich an und sagten so, nun gehst du ein paar Schritte nach rechts. Und ich schaute nach rechts. Da war der Felsen zu Ende und es ging steil bergab. Und ich dachte, das ist ein Missverständnis. Fragte also nach rechts geht es ja gerade nicht. Was meintet ihr denn? Nun, du gehst ganz vorsichtig einfach nach rechts. Ich dachte, das kann doch nicht deren Ernst sein. Schaute noch mal aufmerksam und sah, ungefähr so einen Vorsprung, Felsvorsprung gab es schon. Mehr wurde nicht gesprochen. Eine Erwartungshaltung, mach es nur, es wird gut sein. Und so tastete ich mich vorsichtig auf diesem Felsvorsprung, hier den Felsen, da entlang. Und schon nach 2 Metern vielleicht kam eine Einbuchtung und ich konnte mich umdrehen und auf einen Felsen setzen, meine Füße auf dem Vorsprung und ich hatte einen Ausblick, eine Weite vor mir, dass ich es erst gar nicht erfassen konnte. Ich sah erst das gegenüberliegende Ufer des Flusses Jenissei, ein sehr großer sibirischer Fluss. Dann schaute ich weiter, Landschaft, Wald, wieder Wald, Hügel schon weit hinten. Und ganz hinten denke ich, das gibt es doch gar nicht. Da ist doch weiß, das sind doch schneebedeckte Berge. Ich habe später geschaut, es könnten so um die 700, 800 Kilometer sein, die ich schauen konnte. Denn da kommt erst das Altai-Gebirge, was diese schneebedeckten Berge hat. Und ich saß da und war so beeindruckt, schaute links, rechts. Und von der Ausbildung her bin ich Musiker. Dadurch sind meine Ohren immer sehr offen. Und so wollte ich hören, wahrnehmen, was da los ist. Und ich hörte und hörte nichts. Absolut nichts. Der Wind rauschte nicht. Kein Vögelein sang. Der Fluss strömte nicht mit seinen Flussgeräuschen, auch nichts zu hören. Kein Knistern, nichts. Es war absolut still. Und in dieser Stille saß ich. Und ich kann heute sagen, wie viel ich dort kommuniziert habe. Das war unglaublich in dieser Stille. Ich weiß nicht, wie lange ich gesessen habe. Es können Stunden sein. Irgendwann stand ich auf und tastete mich zurück. Und meine beiden Begleiter guckten mich sanft lächelnd an, sagten nichts und ich sah in ihren Augen, aha, sie hat es erlebt. Und als wir zurückgingen, dachte ich, ich müsste doch über solche Großartigkeiten mit denen jetzt sprechen. Und ich setzte öfters an zu sagen, oh, das war so schön. Und es wurde weder geantwortet noch überhaupt eine Reaktion. Und ich verstand, halt das mal heilig. Nimm mal diesen Moment so in dein Herz auf, dass du es für immer und immer und immer mit dir rumträgst. Das ist mein Moment gewesen, mit der Schöpfung eins zu sein. Und später habe ich das benannt als aktiven Urlaub vom Ich. Denn mein Ich hatte dort nichts zu melden. Das Letzte, was mein Ich wollte, war etwas hören, etwas analysieren, etwas einschätzen, wenigstens über das Ohr. Und dieser Urlaub vom Ich ist so eine wunderbare Form der Kommunikation. Wie oft sagen wir, ich muss noch das machen, ich habe noch das vor, ich will noch dieses, ich sehe die Sache so, ich finde das so, ich möchte das nicht. All diese Sätze beginnen mit ich, ich, ich und nochmal ich. Und dann sagen die Menschen, oh, ich bin so überlastet, ich bin so alle, ich kann gar nicht mehr, ich brauche mal Ruhe. Ja, Ruhe, Urlaub vom Ich, das Ich mal schweigen lassen. Das ist doch völlig überlastet, was das alles soll. Und nach dieser Reise, als ich nach Deutschland zurückkehrte, da kamen zwei Freunde zu mir. Das sind zwei Freunde, die haben noch nie schlechte Laune gehabt. Das sind zwei Freunde, die habe ich schon so oft etwas gefragt. Manchmal sogar dieselbe Frage mehrfach. Und sie haben immer geantwortet. Das sind zwei Freunde, die auch nachts, und sei es um 3 Uhr nachts, einfach für mich da sind. Sie haben mir noch nie einen Vorwurf gemacht und gesagt, also jetzt reicht es. Es ist 3 Uhr nachts. Ich brauche meinen Schlaf. Nein, sie sind immer für mich da. Und diese beiden Freunde sind heute bei mir. Sie sind nicht ganz so groß wie ich und sie wiegen auch nicht ganz so viel. Sie sind viel leichter als sie alle. Hier sind die beiden. Ich mag sie sehr. Es ist die Bibel und das Buch Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift von Mary Baker Eddy. Und diese beiden Freunde reisen tatsächlich seit vielen, vielen Jahren einfach mit mir mit. Ich kommuniziere mit denen alles das, was ich brauche. Und in beiden Büchern habe ich Folgendes gefunden. Hier steht im Brief des Johannes: Gott ist Liebe. Und hier im Kapitel über Gebet: Gott ist Liebe. Und so Gott zu sehen, war für mich völlig neu. Ich hatte lange Jahre mit dem Begriff Gott große Probleme. Ich habe mich auch gerne und oft als Atheist bezeichnet. Damit will ich nichts zu tun haben, obwohl ich einen kreativen Beruf hatte, Komponistin war und Musik geschrieben habe. Und dann fing das an, dass Gott Liebe ist. Diese Liebe ist so eine universale Sprache. Selbst wenn ich in ganz fernen Ländern bin, wird das verstanden. Und niemand kann diese Sprache besitzen und kann sagen, das ist unsere Liebe. Nur wir wissen darüber Bescheid. Diese Liebe ist offen für alle. Und wie kommuniziert man nun mit Liebe? Wie geht das überhaupt? Und ich bemerkte, dass ich so sehr mit meinem Ich beschäftigt war, das war im Jahre 1997, dass es oft notwendig gewesen wäre, Urlaub mal von diesem Ich zu machen. Bloß mir fehlte das andere. Wohin soll ich mich wenden? Mit wem soll ich stattdessen kommunizieren, wenn ich nicht ständig über mich nachdenke? Klar, es war das Göttliche. Und als ich als Komponistin in Paris ein Stipendium hatte, gab es einen Morgen, da kam mir dieser ganz klare Gedanke, ich würde fast sagen, es war eine Aufforderung. Heute betest du. Und ich habe gleich innerlich dazu gesagt, nein, warum denn? Gestern habe ich auch nicht gebetet, ich habe überhaupt noch nie gebetet. Warum sollte ich heute beten? Es blieb dabei. Heute betest du. Ich fing an, mir Frühstück zu machen und dachte, ja, wie soll ich das denn machen? Soll ich vor dem Frühstück beten, damit ich noch nicht so belastet bin? Soll ich nach dem Frühstück beten, damit ich nicht etwa Hunger habe? Soll ich in eine Kirche gehen, weil ich nur da beten kann? In welche Kirche gehe ich dann überhaupt? Soll ich zu Hause beten? Soll ich laut beten? Und bei diesen ganzen Überlegungen kam auch noch der Gedanke, ja, was willst du denn überhaupt beten? Auch das war mir erstmal ein Rätsel. Und so entschloss ich mich, wirklich diesen Morgen zu nutzen. Und als ich mir sagte, ich tue das jetzt, kam mir in den Sinn, dass es ja das Vaterunser gibt. Ein Gebet wirklich, was sehr, sehr viele Menschen kennen und was in beiden Büchern geschrieben steht. Und ich wusste nicht, wie ich beten sollte. Und ich sah den Fußboden an, er war aus grünem Linoleum und sah mein Zimmer an, es war etwas alt und lange nicht renoviert. Die Vorhänge waren schmutzig und ich dachte, ist das die richtige Umgebung, um heilig zu beten? Und es kam die Idee in meinen Kopf, du kannst dich ja niederknien. Oh nein, habe ich gedacht, das ist zu viel. Niederknien tue ich nicht. Ich mache das einfach nicht. Und Sie merken, was wir manchmal für unsinnige Hindernisse in uns tragen. Das ist jetzt Stolz oder Eigenwillen. Der kommuniziert mit uns beständig irgendwelche Dinge, die völlig nutzlos sind. Inzwischen habe ich gelernt, darauf nicht mehr zu hören. Und als ich dann niederkniete, sprach ich laut das Gebet des Herrn. Und da gibt es so eine schöne Stelle da drin. Ach, die sage ich Ihnen so. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Und dann steht dazu, und Liebe spiegelt sich in Liebe wieder. Ich sprach das Gebet zu Ende und ich weiß noch, dass ich alles, wirklich alles erwartete. Ich hatte gebetet, jetzt ändert sich die Welt. Es ändert sich mein gesamtes Lebensgefühl. Ich bin erneuert. Ich bekomme Erkenntnisse, Inspirationen. Ich gehe hinaus auf die Straße und sehe alles anders. Und nichts geschah. Ich blieb dort knien, das ist keine so eine bequeme Haltung, stand auf und dachte, es ist gar nichts anders. Und heutzutage sage ich Ihnen, es war alles anders. Diese ehrliche, aufrichtige Hinwendung zu Gott ist ein so kostbarer Moment, dass er tatsächlich mein Leben verändert hat, weil ich bereit war, diesen Eigenwillen, den Stolz, auch die Widerborstigkeit, dies nicht zu tun, überwunden habe. Auch wenn ich ungeschickt war, auch wenn ich unwissend war, ich habe es doch getan. Und diese Hinwendung zu Gott ist auch heute für jeden Menschen so unendlich kostbar. Und wir können sie jederzeit haben. Als ich in München einen Vortrag hielt, sagte der Herr, der mich einführte, Sie werden jetzt sicherlich schmunzeln, es ist wirklich eine etwas ungewöhnliche Art zu kommunizieren, was die Hinwendung zu Gott alles möglich macht und wo sie stattfinden kann. Derjenige sagte dem Publikum, ach, wissen Sie, diese Verbindung mit Gott, die ist so einfach, die ist so überall, die kann einfach jeder Mensch überall erfahren. Und ich merkte, oh, er sucht etwas, um dem Menschen das begreiflich zu machen und es kommt aus ihm heraus. Ja, sogar auf der Toilette kann man das erfahren. Das war eine Einleitung für einen seriösen Vortrag über Kommunikation. Und ich finde, dieser Mann hat etwas verstanden. Wenn Sie jetzt bedenken, dass diese göttliche Liebe Sie alle durchströmt, wir sitzen da jetzt drin, da muss ich nicht extra auf den Berg bis nach Sibirien gehen. Da bin ich jetzt, da sind Sie jetzt. Dann bringen Sie jetzt schon eine Qualität mit, die ganz entscheidend ist, um überhaupt zu kommunizieren. Sie haben nämlich im Moment alle Zeit. Sie haben Zeit. Sie sind gekommen. Sie haben eine Stunde Lebenszeit gegeben. Und das bemerkte ich, dass wir in unserer heutigen Lebenssituation hier in Europa irgendwie alle keine Zeit haben. Deswegen startete ich ein Selbstexperiment und dachte, so geht es nicht. Wie viele Menschen mir sagen, du, ich habe da keine Zeit. Nein, das geht nicht, da habe ich keine Zeit. Oh, ich habe überhaupt keine Zeit. Nein, also im Moment habe ich einfach gar keine Zeit, vielleicht in 3 Wochen. Und ich dachte, wie soll man denn da überhaupt noch miteinander sprechen? Wenn derjenige wenigstens die lange Erklärung, dass er keine Zeit hätte, weglassen würde und in dieser langen Zeit, wo er das erklärt, mir noch was Vernünftiges sagen würde, wäre es schon ein Fortschritt. Also habe ich gesagt, ich mache das anders. Ich gehe mit gutem Beispiel voran. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die Tätigkeit als freischaffende Komponistin, habe also Musik geschrieben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt angefangen, einen Musikverlag zu gründen, war also als Unternehmerin tätig. Und meine Tochter war so 3, 4, 5 Jahre alt. Also so ein Kind bedarf auch vieler Zeit. Und ich entschloss mich, zu jedem Menschen, der mit mir spricht, immer zu sagen, ich habe Zeit. Das Telefon klingelt. Oh, Juliane, weißt du, ich wollte dir nur kurz sagen, hast du überhaupt Zeit? Ja, sage ich, natürlich, ich habe Zeit. Oh, ich verstehe, hast du heute deinen freien Tag? Nein, sage ich, habe einfach Zeit. Ach, naja, aber weißt du, ich muss jetzt eigentlich auch weg. Sprechen wir morgen wieder. Auf der Straße. Schön, dich zu sehen. Ach du Mensch, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich glaube, aber wir könnten doch noch einen Kaffee trinken. Ja, sage ich, habe Zeit. Ach, wieso hast du keine Aufträge? Hast du nichts zu tun? Ist irgendetwas beruflich nicht in Ordnung? Doch, sage ich, es ist alles wunderbar. Ich habe Zeit. Es ging so weit, dass mir liebe Mitmenschen sagten, Juliane, wenn du so weitermachst, wirst du schlimme Krankheiten erleiden müssen, weil alle dich ausnutzen. Du musst Grenzen setzen. Nein, sage ich, setze ich nicht. Die Liebe hat auch keine Grenzen. Die fließt. Und ich sage Ihnen, seit ich das gemacht habe, habe ich wirklich Zeit. Egal, wie das andere Menschen messen. Wenn ich ein Konzept machen musste als Komponistin für eine Oper und ich stellte fest, ich habe noch eine halbe Stunde bis zum Abgabetermin, habe ich gedacht, ach, ja, das ist ja gut. Eine halbe Stunde für ein Konzept für eine Oper. Ich habe Zeit. Da brauchen meine Kollegen eventuell Monate. Das ist Kommunikation mit dem Göttlichen. Ich kann mich inspirieren lassen, wenn ich offen bin, auf Empfang bin. Mit ich habe keine Zeit, ist von vornherein alles zu. Da kommt auch nichts. Und das zweite Experiment, um wirklich effektiv zu kommunizieren, nannte ich an Gott wenden. Weil ich feststellte, immer wenn etwas kam, hatte ich dazu allerlei Meinungen. Ja, das wird schon gehen oder nein, das passt mir nicht oder ich weiß auch nicht oder wie mache ich es denn jetzt? Mache ich das zuerst oder das danach? Rufe ich dort an? Verabrede ich mich für morgen oder lasse ich das? Fahre ich in den Urlaub? Fahre ich nicht? Wie diese ganzen Überlegungen. Und da ich doch einiges zu tun hatte, dachte ich, das musst du effektiver gestalten. Die Kommunikation mit dem täglichen Leben, wie das zu regeln ist. Und ich wandte mich immer an Gott. Also, ich wache früh auf. Ach Mensch, das ist ja noch, kannst du vielleicht eine halbe Stunde an Gott wenden. Alles ist gut. Dachte ich so. Naja, dann ruhe ich mich noch ein bisschen aus. Es ist alles gut. Gut. Naja, jetzt müsste ich doch eigentlich aufstehen, an Gott wenden. Es war Ruhe, Zufriedenheit. Aha. Und irgendwann kam, jetzt kannst du aufstehen. Ich stand viel lockerer und befreiter auf. Und so ging das immer fort. Wenn ich überlegte, mache ich das, an Gott wenden. Das ist jetzt wichtig. Und oft waren es Dinge, die ich gar nicht mit einbezogen hatte in mein Handlungsspektrum. Jetzt werden Sie sagen, wie ist das möglich? Was macht diese Frau, wenn die sich an Gott wendet? Und da hat die Entdeckerin der christlichen Wissenschaft, die dieses Buch geschrieben hat, Wissenschaft und Gesundheit, Mary Baker Eddy, entdeckt, wiederentdeckt und beschrieben und klargemacht, wie das möglich ist und warum wir das können, mit Gott, der Liebe, einer übergeordneten Intelligenz zu kommunizieren. Und zwar ganz einfach, in jeder Lebenssituation. Mary Baker Eddy beschreibt das wie folgt. Der geistige Sinn ist eine bewusste, beständige Fähigkeit, Gott zu verstehen. Und weiter. Nur durch den geistigen Sinn begreift und liebt der Mensch die Gottheit. Das heißt, wir haben also alle einen geistigen Sinn. Ich denke, wir kennen mehr unsere materiellen Sinne. Riechen, schmecken, fühlen hier, Gleichgewichtssinn. Aber wir kennen auch unseren geistigen Sinn. Zum Beispiel, wenn uns etwas einfällt. Und wir sagen, ah, das mache ich so und so. Wir brauchen nicht zu begründen, warum und woher uns das eingefallen ist. Wir haben eine gute Idee und setzen sie um. Oder aber, wir sind in einer Gemeinschaft, es war etwas geplant und wir sagen, ach, lass uns doch noch ein wenig hier sitzen, hier ist es so schön. Und alle sitzen noch ein wenig länger und fühlen sich wohl. Das ist der geistige Sinn, der uns zeigt und reguliert, was wir tun sollen. Und jeder Mensch hat diesen geistigen Sinn. Er ist göttlicher Natur. Und Sie können den weder anstellen noch abstellen. Er ist immer aktiv. Genauso wie die Luft zum Atmen für uns zur Verfügung steht. Wenn ich hier mehr Luft einatme, haben Sie trotzdem deswegen nicht weniger. Wir leben da drin. Und dieser geistige Sinn vermittelt uns das, was intelligent ist, was heilsam ist, was wohltut, was die Menschheit, großes Wort, erlöst vom Übel. Ich möchte Ihnen da mal von einer Frau berichten, einer jungen Studentin, die sich an mich wandte, um Heilung zu erlangen. Und zwar war sie so schwach, dass sie am Telefon abends nur mit ganz leiser Stimme etwas sagen konnte. Sie kannte mich, hatte Vertrauen und ich verstand nur ein wenig, mir geht es ganz schlecht, ich habe nichts gegessen. Ich kann mich nicht bewegen, ich bin ganz allein. Und dann brach ihre Stimme weg und das war's. Jetzt merken Sie, das klingt schrecklich. Der Mensch sagt von sich, ich bin wie hilflos, ich bin allein. Wenn Sie sich jetzt wieder in dieser Liebe sehen, in dieser Schöpfung, sind Sie ja integriert. Sie sind also nicht allein. Und da liegt der Unterschied. Heutzutage wird uns wie seit Jahrhunderten immer wieder kommuniziert, Sie kennen vielleicht aus der Geschichte diesen Spruch, teile und herrsche. Separa et impera. Das ist aus der Politik geboren, von Machiavelli, ist auch bei den Römern benutzt worden. Sobald ich einen Menschen aus seiner gottgegebenen Integration, aus seiner Schöpfung in irgendeiner Weise isoliere, einzeln mache, dass er den Zusammenhang vergisst oder verliert, dann fühlt er sich schrecklich. Und dann ist der Mensch manipulierbar. Ich kann ihm dann sagen, du, mach das so. So sind die Menschen versklavt worden, haben gesagt, für dich ist das normal, dass du Sklave bist. So bist du, du kannst nie anders sein, du kannst nie dazugehören. Oder wenn man andere Urteile auch über sich selbst fällt und sagt, ich bin so, das kann ich nie ändern. Ich bin da extra. Dieses Alleinseinsgefühl ist so scheußlich. Und diese junge Studentin merkte das. Und ich begann ganz klar zu erkennen, dass ihr geistiger Sinn ja wach ist. Den kann man nicht vom Menschen trennen. Auch wenn der Mensch sagt, ich habe gar kein Gefühl dafür. Und über diesen geistigen Sinn fließt die ganze Weisheit Gottes, die ganze Liebe Gottes durch uns hindurch, beständig. Und meine Tätigkeit als Praktikerin der christlichen Wissenschaft ist, dieses im Gedanken, in der Hinwendung zu Gott, im Gebet zu bekräftigen, zu bestätigen und alle Hindernisse und anderen Meinungen, die auch kommuniziert werden, aus dem Weg zu räumen. Dieses Teile und Herrsche völlig zu streichen. Das ist ein menschliches Machtkonzept, was die Menschen zu Leidenden macht. Sobald sie wieder in Kommunikation stehen und das in irgendeinem Funken ihres Gefühls, ihres Herzens bemerken, geht es aufwärts. Die Frau rief mich dann am nächsten Tag an und hatte schon ein wenig Kraft geschöpft. Sie war am Telefon und sagte, ja, das immerhin, ich konnte schon ein bisschen aufstehen. Aber ich habe so Probleme. Im Studium hat man mir mein Masterstudium nicht gegeben, weil die Formalien meiner Anträge nicht in Ordnung waren. Mit meinem Freund gibt es so viel Streit. Wir wollten in Urlaub fahren, aber das geht gar nicht mehr. Er hat die Wohnung verlassen und Sie sehen schon wieder geteilt, abgeteilt, ja, aus der Kommunikation isoliert worden. Und das konnte ich mit der Frau kurz besprechen, dass sie geliebt ist. Und ich weiß auch noch, dass für mich im Gedanken diese Aussage hier ganz besonders wichtig ist. Hier wird über die Macht der Liebe gesprochen. Keine Macht kann der göttlichen Liebe widerstehen. Also keine Hilflosigkeit, keine Krankheit kann sich gegen die Liebe aufbäumen oder gar Platz beanspruchen, wenn die göttliche Liebe angerufen wird, sich hingewendet wird. Wir haben nicht viel gesprochen. Ich habe die Frau dann am Tag später besucht zu Hause und nannte ihr auch diesen Urlaub vom Ich. Denn als ich sie besuchte, war sie zwar schon ein wenig bei Kräften, aber das hatte leider zur Folge, dass sie mir ganz viele Sätze sagte, die alle mit Ich anfingen. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich verstehe das nicht, ich finde das nicht gut. Und ich sagte, jetzt ist Schluss. Du machst jetzt mal Urlaub vom Ich. Es kommt Gott an die erste Stelle. Gott liebt mich, Gott bewegt mich, Gott führt mich, Gott ist die Intelligenz. Lass doch mal dieses Ich weg. Und ich weiß noch, dass sie sich innerlich etwas weigerte. Man sah das förmlich. Sie fand das nicht gut. Aber in irgendeiner Weise sah sie auch, dass ich das mit großer Liebe sagte. Und auch großer Zuversicht, dass ihr das gut tut. Und dann zwei Tage später kam ein wunderbarer Anruf. Ach, Juliane, ich habe ja so viel zu tun, meine Güte nochmal. Wir fahren morgen mit meinem Freund in den Urlaub. Und ich habe an der Universität ein Gespräch mit dem Dekan, mit dem Leiter der Universität. Sie wollen doch mein Studium möglich machen. Und ich muss ja noch die Wohnung aufräumen. Und ich sagte, dann können wir jetzt sagen, du bist gesund? Ja, natürlich, mir geht es hervorragend. So eine Umwandlung innerhalb von 5 Tagen. Später habe ich die Frau gefragt, was war denn für dich entscheidend? Und sie sagte, ich hatte Vertrauen. Einfach nur Vertrauen. Weil sie hatte weder das Wissen noch die Erfahrung, mit solcher Art der Heilung. Aber sie hatte Vertrauen. Und Vertrauen ist eine Kommunikationsform der Liebe, die Wunderbares und Großartiges bewirkt. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, wenn es um Schmerzen geht. Schmerzen sind oft eine sehr grobe und laute Kommunikation. Im Grunde genommen sagen die immer au oder ah. Viel mehr Vokabular hat der Schmerz nicht. Im Übrigen in allen Sprachen. Kann man schon mal aussondern, das ist keine göttliche Intelligenz. Göttliche Intelligenz spricht so vielfältig durch den geistigen Sinn, dass das ein Baby verstehen kann, ein Eskimo oder jemand, der in Australien lebt oder wir hier. So vielfältig, so reich ist göttliche Kommunikation. Und es war auch wieder per Telefon, dass eine Frau anrief, die so schrie und weinte alles gleichzeitig vor Schmerz. Das war ein Bandscheibenvorfall, also wenn die Wirbelsäule nicht mehr funktioniert. Und ich war, als ich den Anruf erhielt, so ruhig, dass ich sie einfach umarmt habe. Ich habe ihr am Telefon gesagt, obwohl ich ziemlich kräftig sprechen musste, weil sie schrie. Ich gesagt, Sie sind geliebt von Gott. Alles Gute fließt durch Sie durch. Das ist jetzt so. Sie sind geliebt, geliebt, geliebt. Nein, kam von der anderen Seite. Nein, mich liebt keiner. Das doch, sage ich, es ist so und es bleibt so. Wir haben nicht viel mehr gesprochen. Und ein paar Stunden später kriege ich einen Anruf von ihr und sie schreit noch mehr. Sie ist völlig verzweifelt. Sie wollte keine medizinische Hilfe holen. Es war Sonntag, es war Abend. Sie sagte, ich halte das noch durch. Aber es ist schlimmer geworden und schrie. Und ich sage, nein, die Liebe wird nie schlimmer. Die Liebe liebt, die kann alles. Und wirklich am nächsten Vormittag ist diese Frau schon aufgestanden und konnte laufen. Und am Abend war sie völlig intakt. Und das Interessante ist, dass dann eine Arbeit auf sie zugekommen ist, schon einige Wochen später, die körperlich sehr anstrengend ist. Sie muss da sehr viel heben. Und sie dachte, sie ist in einem Alter, dass sie solche Arbeiten ganz bestimmt nicht mehr annimmt. Und sie hat diese Arbeit angenommen. Und sie ist völlig belastbar. Und für diese Frau, sie sagte es mir, war ein Satz hier so bestimmend. Ganz einfach. Liebe ist der Befreier. Diese göttliche Liebe hat es so kommuniziert, dass sie befreit wurde von diesem Leiden, von dieser Fehlkommunikation. Es kann sein, dass wir manchmal unzufrieden sind mit uns selbst, dass wir Dinge denken und fühlen, die unschön sind. Wir stellen das auch an anderen Menschen fest. Und dann fühlen wir uns oft motiviert oder gedrängt, diese falschen Dinge anzusprechen. Und wir sagen dann dem anderen, ach, das ist wirklich, das finde ich gar nicht gut und ich muss dir das mal sagen. Oder, ach, das ist bei mir nicht richtig, ich bin da schlecht, ich kann das nicht. Und wenn Sie jetzt mal bedenken, was da kommuniziert wird. Ich höre das sehr oft und habe dann gemerkt, ja, da schau mal an. Es gibt ein biblisches Gebot, was Sie, glaube ich, alle kennen, weil das in unserer allgemeinen Ethik bereits verankert ist. Und in diesem Gebot, wonach sich, glaube ich, wirklich viele Menschen ganz natürlich richten, hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Er hat sich da hineingeheimnisst. Und dieses Gebot, was Sie wahrscheinlich kennen, lautet heutzutage in der heutzutage modernen Version: Kritisiere deinen Nächsten wie dich selbst. Dann bist du klug, dann bist du reflektiert, dann bist du ein akzeptierter Mitarbeiter in deiner Firma. Dann kannst du mit dir selbst umgehen. Du kannst die Dinge einschätzen. Du weißt Bescheid. Ja, du bist klug. Und was passiert? Wir werden immer einsamer. Die Kommunikation dünnt sich aus. Sie wird kompliziert, traurig. Manchmal bricht sie ganz ab. Oder aggressiv. Teams fliegen auseinander. Familien können nicht mehr miteinander sprechen. Das ist die Kritik. Und ich sage, das Gebot, wie es in der Bibel steht, ist richtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was mache ich nun, wenn ich aber in einer kritischen Situation bin? Erstes Beispiel als Komponistin. Als Frau ist das sehr ungewöhnlich, Komponistin zu sein. Man hat immer mit Musikern zu tun, das sind auch sehr viele Männer, Dirigenten, Operndirektoren etc. Und wenn eine Frau komponiert, fällt das schon einmal auf. Nicht unbedingt positiv. Ich komponierte etwas, es war eine Probe kurz vor der Premiere. Und ich merkte schon, der Schlagzeuger war so ärgerlich, innerlich, der kochte förmlich, wie er dann schon seine Stücke nahm und da draufschlug und das. Und dann platzte das aus ihm heraus und er sagte, jetzt reicht das mir. Ich muss das mal sagen. Sie, Frau Klein, Sie sind das. Sie sind an dem allen schuld. Sie können weder komponieren, noch schöne Melodien schreiben. Sie können gar nichts. Und das merken wir tagtäglich in den Proben. Und ich spreche jetzt auch für meine Kollegen. Alle finden das. Und das muss jetzt gesagt werden. Und wenn Sie nicht sofort etwas unternehmen oder ändern, wir können das nicht aufführen. Und er ballte die Faust, kam auf mich zu und ich sah diese Faust und ich sagte ihm ganz ruhig, ah, Sie wollen sich mit mir unterhalten, aber Sie haben die Hand so zur Faust geballt, da kann ich Ihnen ja gar nicht die Hand geben, und stand so vor ihm. Das ging gar nicht weiter, er musste nach Luft schnappen und ich guckte ihn an, ganz offen. Und er sagte, kann sein. Und ich sagte, gut, wir machen 10 Minuten Pause, ich werde mich mit dem Schlagzeuger mal in Ruhe unterhalten. Und das haben wir getan. Und ich weiß noch, wie er zur Premiere so stolz war, einen so schweren Schlagzeugpart erstmalig in seinem Leben gespielt zu haben. Er hat sogar seine Kollegen eingeladen, weil er sagte, keiner kann das. Die Frau Klein hat das so ungewöhnlich komponiert, dass nur ich das mir einüben konnte. Und er war stolz. Es war für ihn ein Erfolg. Zweite Variante. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bekomme eine E-Mail von einer Frau, mit der ich gerade zusammenarbeite, in einer gemeinnützigen Organisation. Sie schreibt mir, Juliane, ich arbeite so gerne mit dir und du machst das immer gut und richtig. Doch in letzter Zeit beobachte ich, dass du dich da von Dingen lenken und leiden lässt, die sind gar nicht richtig. Und heute Abend in der Versammlung war das besonders auffällig. Du bist sehr egoistisch. Du ziehst alle Aufmerksamkeit auf dich. Du sprichst immer nur von dir. Du bist wohl die Wichtigste hier und das stimmt gar nicht. Und du hast einen sehr schlechten Einfluss auf uns alle. Und ich sehe, dass das ganze Projekt durch deine Teilnahme gefährdet wird. Und ich muss dich darauf hinweisen, auch wenn es mir schwerfällt, dass wir so in dieser Weise nicht zusammenarbeiten können. Und das ging weiter und weiter. Und ich fange an zu weinen. Erst ging es noch, da habe ich noch innerlich widerstanden. Aber als ich weiterlas, habe ich gedacht, oh meine Güte, nochmal, ich habe das gar nicht gemerkt. Also ich kann das ja gar nicht, das geht so nicht, ich mache das falsch. Und dann wandte ich mich an Gott, um eine Idee zu bekommen, was man hier förderlich kommunizieren kann. Ich wollte mich nicht rechtfertigen. Das ist sinnlos, sich selbst zu rechtfertigen. Ich konnte nicht, weil, oder ich hab's ja nicht böse gemeint. Die Frau war fest davon überzeugt und es könnte sein, sie hat recht, wer weiß. Dann kam mir der Gedanke, warum hilft sie dir eigentlich nicht? Sie hat doch viel mehr Erfahrung. Und ich schrieb gleich eine Antwort und sagte, Liebe, ich habe das alles gelesen und sehr zu Herzen genommen. Bitte, bitte, sei doch so freundlich und hilf mir, besser zu werden. Wenn ich in deinen Augen so schlecht bin und so vieles falsch mache, dann hast du es ja schon gesehen. Du weißt also, wie es richtig ist. Sei doch so freundlich und bring es mir bei. Ich lerne das dann von dir. Und dann klingelte das Telefon und die Frau war dran und sie hatte Tränen in der Stimme und sagte, Juliane, ich bin darauf nicht gekommen, dir zu helfen. Ich habe gedacht, ich muss dich kritisieren. Aber das ist doch keine Hilfe. Ich könnte dir doch auch sagen, und das sage ich dir jetzt, komm zu unserer nächsten Versammlung. Dann werden wir das gemeinsam besser machen. Ich kann dir einen kleinen Stups geben, wenn du still sein sollst. Oder wir können uns zusammen darauf vorbereiten. Oder wir können das nachher nochmal durchsprechen. Ja, sage ich gerne doch. Ich lerne gerne. Und aus dieser Situation ist eine langjährige Freundschaft erwachsen. Weil ich mit Liebe kommuniziert habe. Und das ist etwas, was von uns wirkliche Aktivität verlangt. Passiv sind wir, wenn wir einfach so kritisieren. Das ist wirklich leicht. Ich sehe einen Fehler und ich sage, mir passt das nicht. Das hat gar keinen Inhalt. Aber sich was einfallen zu lassen, was ist hier nützlich, was ist hier effektiv, was ist heilsam, was ist göttlich, das bringt die Situation voran. Und Mary Baker Eddy, die darüber sehr viel nachdachte, hat festgestellt, hier in einem kleinen Aphorismus, den sie schreibt, dass unser Weinen oft notwendig ist, um wirklich zu erkennen, hier braucht es Änderung. Dass wir nicht noch über unser Weinen traurig sind und in Selbstmitleid ertrinken, sondern sagen, aha, ich weine gerade, es hat mich sehr gerührt oder ich bin verzweifelt. Aber jetzt wird sich Gutes tun. Ich komme durch diesen Engpass hindurch, wenn ich mich an Gott wende. Und hier schreibt sie, wie ein Federbett muss das menschliche Herz oft und manchmal unsanft aufgeschüttelt und gewendet werden. Sonst wird es hart und zu unbequem, um darauf zu ruhen. Und wie oft haben wir so eine Angewohnheit oder so eine Art und Weise und wir beharren darauf und machen das immer wieder. Wenn wir weinen, dann kullert all dieses Falsche von uns fort. Und wir sollten das produktiv begreifen und durch diesen Engpass hindurchgehen. Ich möchte Ihnen im letzten Abschnitt zum Schluss hier noch einiges erzählen von der Art und Weise des Heilens durch göttliche Liebe, durch Kommunikation, die Liebe enthält. Sie können das ja oft sehr leicht selber prüfen. Enthält das, was ich sage oder fühle oder denke, schreibe, Liebe? Und Mary Baker Eddy hat in ihrem Jahrhundert, sie hat das Buch 1875 geschrieben, weit vor der Esoterik, weit vor Sigmund Freud. Sie hat das erkannt zu einer Zeit, wo eine Frau noch nicht mal das Recht hatte, ein Buch zu schreiben. Wie kommt das, dass diese Frau dann ein Buch schreibt? Das ist der geistige Sinn. Sie konnte zu ihrer Zeit spontan heilen. Menschen von den schrecklichsten Krankheiten innerhalb kürzester Zeit völlig wiederherstellen. Solch eine Fähigkeit ist wunderbar. Und wahrscheinlich, wenn wir sie an uns bemerken würden, würden wir sie immer fortsetzen und würde viel Nutzen daraus entstehen. Diese Frau aber erkannte, das kann ich nicht für mich behalten. Sie hätte ihr Ich damit wunderbar ernähren können, ein florierendes Geschäft daraus machen können. Aber sie hat festgestellt, das ist noch nicht die Liebe zur Menschheit. Solche großen Erkenntnisse brauchen einer Form, einer Weitergabe. Und dann sich hinzusetzen und zu sagen, ich schreibe ein Buch, ist eine so geniale Idee, weil wir alle heutzutage können lesen. Ganz viel Kommunikation geht durch Lesen. Und sie hat diese Erkenntnis heilen durch göttliche Liebe so niedergelegt, dass man das verstehen kann. Und sie hat zu dem Buch auch lange experimentiert, um zu entdecken, wie kann ich das lehren? Also wie kann ich solche heiligen, großen Erkenntnisse, wo vielleicht der Mensch sagt, ja, liebe Mary Baker Eddy, Sie konnten das, aber ich kann es nicht. Entdecken Sie das falsche System, teile und herrsche. Derjenige ist besser als ich, der kann das. Ich bin schlechter, ich kann das nicht. So wird das nichts. Wir sind aus göttlicher Qualität und haben alle diesen geistigen Sinn. Wir müssen uns nicht teilen. Wir sind zusammen. Und sie hat lange überlegt und immer wieder unterrichtet, bis sie die Form gefunden hat, dass man in 12 Tagen, nicht Jahren, in 12 Tagen eine Ausbildung machen kann, um zu lernen, durch Gebet zu heilen. So wie Jesus in der Bibel geheilt hat. Ich bin selbst ausgebildete Musikerin. Ich habe mehr als 12 Jahre gebraucht, um einigermaßen passabel das Klavier zu spielen und komponieren zu lernen. Als ich das hörte, weil ich mich dafür interessierte, das zu lernen, dachte ich, 12 Tage, das ist ja eine Frechheit. Wie soll man denn so was Großartiges in 12 Tagen lernen? Klar, ich hatte völlig unterschätzt, dass es den geistigen Sinn gibt, der mir aus dieser göttlichen Intelligenz alles vermittelt, was ich brauche. Und in diesem Elementarunterricht, den es heutzutage genauso gibt. Auf der ganzen Welt wird das so unterrichtet. In diesem Elementarunterricht habe ich wirklich dieses Heilen gelernt. Und ich lerne es jeden Tag weiter. Und da fand ich es sehr interessant, dass es hier eine Aufzeichnung gibt von einer Schülerin, die eine Unterrichtsklasse bei Mary Baker Eddy besuchte. Und diese Frau, Sue Harper Mintz, die erinnert sich und beschreibt einen sehr eindrucksvollen Moment am letzten Tag des Unterrichts. Mary Baker Eddy lehrte sehr oft in kommunikativer Form, nämlich durch Frage und Antwort. Findet sich auch hier in diesem Buch ein ganzes Kapitel, Frage und Antwort. Eine Kommunikationsform, die sich bis heute durchgesetzt hat. Wir haben Fragen. Wenn wir den geistigen Sinn betätigen, kriegen wir auch eine Antwort. Und hier stellte sie ihren Schülern folgende Frage. Was ist der beste Weg, um spontane Heilungen zu erleben? Jeder Schüler gab nun eine Antwort. Er wurde nicht kritisiert, sondern er gab seine Antwort. Und ganz zum Schluss, als alle geantwortet haben, gab auch Mary Baker Eddy ihre Antwort auf die selbstgestellte Frage, was ist der beste Weg, um spontane Heilungen zu erleben? Und sie sagte, nun, ich möchte euch den Weg sagen. Er heißt lieben. Ja, genau. Lebe Liebe. Sei Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Nichts anderes als Liebe. Sei ganz und gar Liebe. Es gibt nichts anderes. So wird die Arbeit getan. So wird alles geheilt. Sei nichts als Liebe. Ich habe mich dann gefragt, wie ich das machen soll. Wie soll ich denn Liebe sein? Liebe leben? Ich habe hier Schuhe an, eine Hose, ein Jacket. Liebe sein, ist das Liebe? Wie kann ich denn Liebe sein? Soll ich da so stehen oder so oder lächeln? Oder ich stellte fest, ich bin es. Ich bin es so, wie ich bin. So wie Sie alle hier sitzen, sind Sie Liebe. Sie bestehen sogar aus Liebe. Und dann habe ich mir vorgestellt, es könnte ja so sein, wenn ich jetzt Liebe bin, dann bin ich über und über mit Goldstaub bepudert. Wenn ich jetzt auf der Straße gehe und es rempelt mich jemand an, was hat er dann an seiner Schulter? Liebe. Was ist es, wenn ich jemandem wie Ihnen heute die Hand gegeben habe und gesagt habe, guten Tag? Was hat er da an seiner Hand? Liebe. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn ich jemanden umarme. Der ist ja über und über der Liebe voll. Und selbst wenn ich gar keinen berühre, der Wind trägt den Goldstaub der Liebe auf irgendjemanden Mantel. Und was hat er dann bei sich? Liebe. Und so können wir diese Liebe in einfachen Dingen leben. Ich bin mir ganz sicher, dass das geht. Und wenn in Ihnen jetzt so ein bisschen Zweifel aufkommt, ein bisschen Fragezeichen, na, werde ich das wohl können? Was sagt hier mein Freund dazu? Die Bibel kennt sehr häufig unsere Bedenken, weil sie allen anderen Menschen auch schon gekommen sind. Hier steht ein Brief an die Philippa: Denn Gott ist es, der beides in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Schon geklärt. Ich kann es also, weil das göttliche Wirken in mir das bewirkt. das vollbringen. Ich brauche mir darum keine Sorgen zu machen. Und ganz zum Schluss möchte ich Sie ja jetzt gerne wieder in Ihren Alltag entlassen. Danke Ihnen auch, dass Sie Zeit hatten zu kommunizieren, die Sie jetzt immer haben, dass Sie die Liebe selbst sind. Ich kann es sehen. Ich sehe Sie ja alle. Und ich gebe Ihnen jetzt etwas Wunderschönes von Mary Beckhady einfach auf den Weg nach Hause und durch ihr Leben. Sie sagt, du bist nicht allein. Die Liebe ist bei dir und wacht Tag und Nacht zärtlich über dir. Und diese Liebe wird dich nicht verlassen, sondern wird dich erhalten und an alle deine Tränen denken und deine Gebete erhören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.